Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid alle noch so fit, dass ihr noch eine Dreiviertelstunde zuhören könnt, weil Rudi Joas nicht für 30-Minuten-Botschaften bekannt ist. Wenn einer einschlafen will, der soll ein kurzes Zeichen vorher geben, dann singen wir noch mal ein Liedchen zwischendurch, damit auch alle richtig fit sind. Ihr habt ja alle das Thema gehört, über das wir heute Nachmittag noch gemeinsam nachdenken wollen, über den Siegesschrei vom Kreuz, den Siegesschrei des Herrn Jesus, den er am Kreuz ausgestoßen hat. Ihr werdet das vielleicht so kennen wie ich. Das Problem der unerledigten Arbeiten. Man fängt irgendeine Arbeit an. Rudi, kannst du nicht mal für die Kinder im Sandkasten, das ist schon 20, 30 Jahre her, ein Kinderhaus bauen, und man fängt da mit großem Enthusiasmus an. Und hat auch alles so ziemlich fertig, dass die Kinder zumindest nutzen können. Oder wir müssen mal unbedingt Wohnzimmer neu tapezieren, oder das Badezimmer muss Decke gestrichen werden, oder das muss gemacht werden. Und Jahre später kommt meine Frau zu mir und sagt, kannst du nicht wenigstens mal die Fußleisten oder diese Abschlussleisten fertig machen? Kennt ihr das? Unerledigte Arbeiten, du kennst es, ja? Wir alle kennen das. Dass wir viele Dinge anfangen und sie nie richtig fertig machen. Junge Leute haben auch sehr häufig viele Pläne, viele Wünsche, und da bleibt, wenn sie früh abgerufen werden, bleibt vieles liegen, unerledigt. Wenn wir uns vorstellen, John F. Kennedy, was hätte der noch alles bewerkstelligen können, wenn er nicht so früh gestorben wäre? Oder gehen wir noch weiter zurück in die Geschichte? Wenn wir an Alexander den Großen denken, was der alles erobert hat, Griechenland, Babylonien, Persien, Ägypten, was er alles gemacht hat, was hätte der noch alles erobert, wenn er nicht schon mit 33 Jahren gestorben wäre? Beim Herrn Jesus, liebe Freunde, war das ganz anders. Der Herr Jesus hat immer alles, was er angefangen hat, auch zu einem Ende gebracht. Seht mal, ganz am Anfang seines Dienstes, ganz am Anfang, er war vielleicht um die 30 Jahre, als er in den öffentlichen Dienst getreten ist, seht mal, was er da gesagt hat. Johannes 4, da heißt es, meine Speise ist, sagt der Herr Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Da hat er es klar formuliert, wozu er hier ist. Das Werk dessen tun, der ihn gesandt hat, dass er es vollbringt. Und dann in der Nacht, als der Herr Jesus überliefert wurde und unmittelbar vor seiner Hinrichtung am Kreuz von Golgatha, da ist er mit seinen Jüngern auf dem Weg in den Garten Gethsemane. Und ich glaube, ganz bewusst betet er auf diesem Weg auf den Ölberg, in den Garten, betet er zu seinem Vater im Himmel. Er hat ja oft die Stille gesucht. Aber da betet er und seine Jünger sind bei ihm. Und ich glaube, dass der Herr Jesus auch ganz bewusst wollte, dass seine Jünger hören, wie er zum Vater betet. Er betet für die Welt, er betet für die Jünger, für die er zurücklässt, er betet für so viele Dinge. Aber er sagt unter anderem auch etwas über seinen Auftrag, den zu erfüllen er gekommen ist. Da lesen wir im Johannes 17, wo uns dieses Gebet ja aufgezeichnet wurde, da heißt es im Vers 4, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Also da merken wir, am Ende seines Lebens konnte er schon sagen, alles erledigt. Da merken wir auch etwas von seiner Gottheit, dass er als wahrhaftiger Sohn Gottes über der Zeit steht. Er ist an den Punkt gekommen, wo er das Werk jetzt abschließt. Nun, alle vier Evangelien berichten uns über das Leiden des Herrn Jesus, über die sogenannte Passion, ja? Und so detailliert wie nichts anderes in seinem Leben. Man kann etwa sagen, fast 30% der vier Evangelien handeln von seinen Leiden, von diesen letzten Tagen und Stunden in seinem Leben. Und bestimmt habt ihr schon einmal auch von dieser Stelle hier eine Predigt gehört oder habt ein Buch gelesen über die sogenannten 7 letzten Aussprüche des Herrn Jesus. Ja? 7-mal hören wir, in den verschiedenen Evangelien wird uns das berichtet, wie er etwas vom Kreuz ruft, schreit oder leise sagt. Aussprüche halt. Und die ersten drei Aussprüche, die beziehen sich immer auf Menschen, die ihm nahestehen, wie zum Beispiel seine Mutter und Johannes, die vor seinem Kreuz stehen. Und wir dürfen nicht vergessen, was der Herr Jesus, während er zu ihnen redete, was er für unsagbare Schmerzen aushielt. Dann das zweite Wort war dann das, was er über die Leute sagte, die ihn dorthin gebracht hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann das Wort zu dem Räuber an seiner Rechten. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und die letzten vier Worte, das ist gewissermaßen etwas, was sich nur an seinen Vater im Himmel richtet und das, was etwas ausdrückt von dem, was in seinem Herzen vorgeht, von seinen Gefühlen etwas widersagt. Und da haben wir zum Beispiel den vierten Ausruf am Kreuz, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der fünfte heißt, mich dürstet. Und als sechstes hören wir vom Kreuz diesen Schrei, es ist vollbracht, bevor er dann sein Leben zurückgibt in die Hände des Vaters. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und was für ein Wechsel, liebe Geschwister, liebe Freunde, was für ein Wechsel im Tonfall von dem Schrei der Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen, über diesen Ausbruch seiner inneren, seiner Not, mich dürstet, bis hin zu diesem Siegesschrei, es ist vollbracht. Und ich kann immer nur sagen, wenn ich die Bibel lese, ich bin immer so erstaunt, wie sachlich, wie nüchtern, wie geradlinig oder schnörkellos die Bibel über dieses wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte schreibt. Ja, man kann einfach nur staunen, wie Gott diesen Weg seines Sohnes schon von alters her vorbestimmt hat. Es gab ja keinen Menschen auf der Erde, dessen Lebenslauf so detailliert beschrieben wurde, bevor er überhaupt geboren wurde, wie der Herr Jesus. Und ich kann immer nur staunen, wie schon Jahrhunderte im Voraus Propheten gerätselt haben, als ihnen der Geist Gottes eingab, was sie aufschreiben sollten, weil sie einfach nicht verstanden haben, auf wen sich das alles bezieht, was sie da niederschreiben sollten durch den Geist Gottes. Weil die Gedanken Gottes, seine Pläne zu unserer Rettung einfach zu hoch sind, als dass wir sie so leicht verstehen können. Stellt euch nochmal vor, 1000 Jahre, bevor der Herr Jesus am Kreuz starb, da schrieb David im Psalm 69, sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Wie konnte damals David schon wissen, dass einmal der Sohn Gottes am Kreuz hängt und laut schreit, was uns im Johannesevangelium überliefert ist, mich dürstet. Und direkt danach berichtet uns die Bibel im Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und ohne es zu wissen, liebe Geschwister, vollstreckten oder vollbrachten, erfüllten die Soldaten die Prophezeiungen des Wortes Gottes. Im Psalm 22, Vers 16, da lesen wir nämlich, und das wurde auch 1000 Jahre vorher niedergeschrieben, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Liebe Geschwister, was der Herr Jesus bis zu diesem Augenblick ertragen hat, das ist für uns unvorstellbar an Leiden. Die meisten Verurteilten überleben das, was der Herr Jesus jetzt schon hinter sich hatte, überhaupt nicht. Diese Geißelungen, diese Folterungen. Und wenn sie dann ans Kreuz genagelt werden, überfällt sie sofort ein gewaltiges Wundfieber. Und der Mund ist wie ausgetrocknet. Und dann reichen ihnen die Soldaten diesen Essig. Und durch diesen Essig wird seine Zunge, die an seinem Gaumen klebt, gelöst. Und er kann diesen Siegesschrei ausstoßen. Es ist vollbracht. Er hat das Werk, was ihm der Vater aufgetragen hat, vollendet. Er sagte nicht, ich bin am Ende, oder er sagte auch nicht, ich habe es versucht, aber es hat leider nicht gereicht. Nein, liebe Geschwister, liebe Freunde, der Tod des Herrn Jesus war kein Versehen. Oberflächlich könnte man wirklich meinen, dass hier eine Mission gescheitert ist, ja? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Durch das, was er hier vollbracht hat, hat er den Weg frei gemacht. Wir werden da noch mehr drüber hören. Er hat den Weg frei gemacht, dass jeder, der da will, durch ihn zum Vater im Himmel kommen kann, um Vergebung für Schuld und Sünde empfangen kann. Es ist vollbracht. Die Gesellschaft für deutsche Sprache, ja, die bringt ja jedes Jahr so ein Wort des Jahres heraus. Habt ihr schon mal mitverfolgt ein bisschen, ja? 2004 war das Wort des Jahres Hartz IV. 2005 war das Wort des Jahres Bundeskanzlerin. 2006, da gab es Fußball-Weltmeisterschaft in Berlin, da war das Wort des Jahres Fanmeile. 2007 war das Wort des Jahres Klimakatastrophe und im vergangenen Jahr war das Wort des Jahres Finanzkrise. Na Leute, bringen diese Worte des Jahres, die man da aussucht, bringen die uns einen Millimeter weiter? Helfen die uns im Alltag? Keineswegs. Wir könnten geradezu darauf verzichten, die zu lesen oder dass man die ausfindig macht oder was auch immer, ja? Aber ich würde ein anderes Wort nicht nur zum Wort des Jahres, sondern ich würde ein anderes Wort zum Wort der gesamten Menschheitsgeschichte machen. Wisst ihr, welches Wort das ist? Tetelestai. Tetelestai. Wisst ihr, das ist in unserem Sprachschatz nicht so sehr bekannt, ja? Dieses griechische Wort, und in Griechisch wurde das Neue Testament geschrieben, das ist in unserer Kultur nicht besonders bekannt, aber dessen ungeachtet ist es voller Bedeutung. Vollgepfropft mit Bedeutung. In der deutschen Sprache wird dieses Wort mit drei Worten übersetzt. Es ist vollbracht. Da steht im Griechischen nur ein einziges Wort. Und wisst ihr, die Griechen haben immer schon verstanden, mit wenig Worten sehr viel auszudrücken. Sehr viel. Und dieses Wort Tetelestai ist in der griechischen Sprache, in der ganz normalen Alltagssprache, vollgepfropft mit Bedeutungen. Und deswegen will ich einige Augenblicke nehmen, um über die Bedeutung dieses Wortes mit euch nachzudenken. Weil dieses Wort des Herrn Jesus vom Kreuz kein Wimmern eines Verlierers war, der es vielleicht versucht hat, der sich vielleicht die größte Mühe gegeben hat, aber der es letztlich nie geschafft hat. Nein, das war ein Wort, ein Schrei des Sieges, ein Schrei des Triumphs. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, als dieses Wort vom Kreuz erschall, da schreckte die Hölle und brachte den Himmel in allerhöchste Erregung. Als dieses Wort vom Kreuz heruntergeschrien wurde in die Finsternis. Und dann ist noch etwas von großer Bedeutung, liebe Geschwister, dieses Wort ist in einer Zeitform geschrieben, die nennt man perfekt. Und das ist deswegen von Bedeutung, weil diese Zeitform eine Handlung beschreibt, die in der Vergangenheit geschehen ist, aber dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart, ja, bis in die Zukunft, bis in die Ewigkeit hinein Wirkung hat, Gültigkeit hat. Und wenn ich sagen würde, ich will es mal frei übersetzen, einfach nur frei übersetzen, dann würde es so vielleicht so viel bedeuten wie: Alles, was getan werden musste, ist getan und nichts und niemand kann auch nur etwas jemals hinzufügen. Und die Leute, die damals am Kreuz gestanden haben, die haben ganz genau begriffen, was das bedeutet, dieses Wort, dass der Herr Jesus dort in die Finsternis hinausgeschrien hat. Da ist ein Bauer zum Beispiel, der benutzte dieses Wort, um ein scheinbar makelloses, vollkommenes Tier zu beschreiben. Er würde das Tier dahinstellen und würde es anschauen und würde sagen, Tetelestai. Oder ein Tischler, der würde, nachdem er ein schönes Möbelstück angefertigt haben, das Möbelstück angucken und sagen, Tetelestai. Oder ein Maler würde, nachdem er den letzten Pinselstrich an seinem Gemälde draufgebracht hat, der würde einen Schritt zurücktreten, würde das Bild anschauen und würde sagen, Tetelestai. Oder ein Diener würde, nachdem er den Auftrag, der ihm vom Herrn übertragen wurde, ausgeführt hat, zu seinem Herrn laufen und würde sagen, Tetelestai. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass dieses Wort Tetelestai, was wir mit drei Worten übersetzen, dass das auch ein Wort aus dem Bankwesen ist, ja? Aus dem Finanzwesen. Wenn nämlich jemand die letzte Rate seiner Schulden bezahlt hat, dann bekommt er von dem Bankkaufmann eine Quittung, abgestempelt mit dem griechischen Wort Tetelestai. Alles bezahlt. Um es noch einmal zusammenzufassen mit diesen verschiedenen Bildern, da gibt es keinen Makel, keine Unregelmäßigkeit. Das Bild ist vollkommen, der Auftrag wurde völlig erledigt und die Schulden sind komplett bezahlt. Liebe Geschwister, völlig bezahlt, das heißt, es gibt keine offenen Rechnungen mehr. Und du kannst niemals irgendetwas nachbezahlen. Es wäre sogar dumm, es überhaupt zu versuchen. Entweder du akzeptierst, dass der Herr Jesus alles für dich bezahlt hat, oder Gott erwartet von dir, dass du den ganzen Preis bezahlst. Es ist vollbracht. Er hat es zu einem Ende gebracht. Er hat es vollendet, das Werk, wozu er auf die Erde gekommen ist. Und da könnte man eine ganze Fülle von Dingen aufzählen, die hier an diesem Punkt, als er diesen Schrei ausstieß, zu einem Ende gekommen sind, die vollendet wurden. Und ich will einfach vier Dinge herausgreifen, die der Herr Jesus vollendet hat, als er diesen Schrei ausstieß. Das erste, was er vollendet hat, waren seine Leiden. Er hat seine Leiden vollendet. 700 Jahre vorher schrieb Jesaja die unvorstellbaren Leiden des Herrn Jesus, die er auf sich genommen hat. Im Detail beschrieb er sie. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 50, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Und 1000 Jahre vor Golgatha schrieb David auf, sie haben meinen Rücken durchpflügt. Liebe Geschwister, wir können uns nicht vorstellen, was für körperliche Leiden der Herr Jesus bereit war, auf sich zu nehmen und die er ertragen hat. Im Psalm 22 heißt es, Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und der Prophet Jesaja hat uns 700 Jahre vorher einen Eindruck vermittelt von dem, was dort geschehen ist. Er schreibt im Kapitel 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Vortrag gehört von einem Bruder, der wollte erklären, dass der Herr Jesus ein Mann war, wie jeder von uns, in seinem äußerlichen Erscheinungsbild. Und er brachte dazu diesen Vers aus dem Propheten Jesaja, dass er wie einer von uns war. Nun, liebe Geschwister, das ist völlig daneben. Weil das hat der Prophet Jesaja nicht geschrieben, um zu zeigen, wie der Herr Jesus äußerlich aussah. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus ein sehr schöner Mann war. In dem Hohelied heißt es, er ist ausgezeichnet unter Zehntausenden. Nein, als man den Herrn Jesus so zugerichtet hatte, als man den Herrn Jesus gegeißelt, als man seinen Rücken durchpflügt hat, als das Fleisch aus seinem Rücken in Fetzen herunterhing, denn bei jedem Schlag riss man Stücke seines Fleisches aus seinem Rücken, als man die Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt hat und diese wie Stahlnadeln so harte Dornen in seine Kopfhaut und in die Augenbrauen drangen und man mit einem Rohr darauf schlug. Liebe Geschwister, als Pilatus dann den Herrn Jesus so gefoltert hinausführte zu dem Volk, um das Volk vielleicht zu besänftigen, dass es nicht seinen Tod forderte, und dann zeigte er auf ihn und sagte, siehe der Mensch. Liebe Geschwister, wenn wir den Herrn Jesus so sehen würden hier, wir wüssten, was der Jesaja gesehen hat, was er da beschrieben hat. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Er war wie einer, wo wir keinen Gefallen dran gefunden hätten. Wir hätten uns alle umgedreht, weil uns schlecht geworden wäre, was der Herr Jesus bereit war, auf sich zu nehmen. Der Herr Jesus wurde geboren, liebe Geschwister, um zu leiden. Und das, was er körperlich gelitten hat. Und wenn ich über die körperlichen Leiden des Herrn Jesus nachdenke, können mir schon die Tränen kommen. Aber das, was er körperlich gelitten hat, war nichts im Vergleich zu dem, was er auf sich genommen hat, als es finster wurde. Gegen Mittag, und Luther beschreibt das sehr schön, er übersetzt das sehr schön, er schreibt, verlor die Sonne ihren Schein. Die Sonne verlor ihren Glanz. Und bei einem Autoren habe ich mal gelesen in einem Buch, dass Gott den Himmel verfinsterte, damit die Menschen nicht sehen, was er jetzt im Begriff ist, an seinem Sohn zu vollstrecken. Als er die Sünde von dir und von mir auf seinen Sohn legte und sie an ihm richtete. Das war das Gewaltigste von dem, was der Herr Jesus bereit war, auf sich zu nehmen. Der heilige Gott wandte sich von ihm ab und die Sonne verlor ihren Glanz, als die Hässlichkeit der Sünde auf den Herrn Jesus gelegt wurde. Liebe Geschwister, und das war kein Versehen. Das Kreuz des Herrn Jesus war kein Versehen. Der Herr Jesus wusste zu jeder Zeit seines Lebens auf der Erde, was auf ihn wartet. Sein Angesicht war immer in diese Richtung. Und dann beim letzten Mal, als er mit den Jüngern im Begriff stand, nach Jerusalem zu gehen, wo er wusste, das war das letzte Mal, wo ich dorthin gehe, zum Passafest, und danach wird es passieren, er wusste das schon immer. Und deswegen lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 9, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und das liebe ich an der Bibel, weil da nicht so herumgeredet wird, sondern so sachlich, nüchtern wird uns das gezeigt, was da vor sich ging. Ich könnte es auch sagen, der Herr Jesus hat sich einen Ruck gegeben, weil er weiß, was jetzt am Ende dieser letzten Reise nach Jerusalem auf ihn wartet. Und auch das wurde schon angedeutet durch die Propheten 700 Jahre vorher. Da lesen wir bei Jesaja 50, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Und liebe Geschwister, der Herr Jesus ist nicht als ein Märtyrer gestorben. Nein, er lebte immer im Schatten des Kreuzes. Und als die Zeit gekommen war, richtete er sein Angesicht nach Golgatha, wo er am Kreuz nach Gottes Plan leiden und sterben sollte. Und jetzt, als er diesen Schrei ausstieß, es ist vollbracht, da war der Kelch geleert. Der Sturm des Zornes Gottes hat sich ausgetobt, die Dunkelheit ist vergangen, der Lohn der Sünde war bezahlt und die Gerechtigkeit Gottes war völlig zufriedengestellt. Seine Leiden waren vollendet. Tetelestai, es ist vollbracht. Das Zweite, was der Herr Jesus dort vollendet hat, als er diesen Schrei ausstieß, war, die Opferungen des alten Bundes waren alle erfüllt. Jahrhundertelang flossen Ströme von Blut im alten Israel. Hunderttausende von Tieren starben. Aber der Lohn für die Sünde wurde nie bezahlt. Das dritte Buch Mose, wir kennen es vielleicht, das dritte Buch Mose beschreibt ein sehr kompliziertes System von Opferungen. Der Priester, zu dem dann der Israelit kam mit dem Tier, der nahm das Tier, tötete es, ließ das Tier ausbluten und dann verbrannte er den Körper auf dem Altar. Und so verbrachten die Priester jeden Tag damit, Tiere zu töten und deren Blut gegen den Altar zu sprengen. Das war ihre Beschäftigung. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, immer das Gleiche. Und egal, wie sehr sie sich auch abends wuschen, sie gingen abends immer mit dem Geruch von Blut und von verbranntem Fleisch in ihren Kleidern nach Hause. Und dieser Priester, der Dienst im Alten Testament, hörte nie auf, liebe Geschwister, weil Menschen auch nie aufgehört haben zu sündigen. Der Dienst ging immer weiter. Und wenn ein Priester einige Jahrzehnte lang gedient hatte, dann tötete er Tausende von Tieren. Und wenn er starb, übernahm ein anderer seine Arbeit. Und dann wird im dritten Buch Mose 16, da wird uns beschrieben, was an diesem höchsten Feiertag in Israel, dem großen Versöhnungstag, was dort für ein Ritual ablief. Der hohe Priester, der wurde vorbereitet, er wurde gebadet, er wurde mit neuen Kleidern bekleidet. Dann wurden Tiere geopfert für ihn und für seine Familie. Und dann brachte man zwei Böcke. Einer von den beiden Böcken wurde dann in die Wüste geschickt und der andere wurde getötet. Und das Blut dieses Tieres wurde aufgefangen in einer goldenen Schale. Und dann nahm dieser hohe Priester, er nahm diese Schale mit Blut, in weiß gekleidet, mit einem Kopfband, heilig dem Herrn. Und da ging er durch dieses erste Tor in der Stiftshütte, in den Vorhof hinein. Und die Bibel redet davon, dass das Volk vor ihren Zelten stand, weil sie wussten, was jetzt passiert. Sie wussten, jetzt geht ihr hoher Priester, ihr Stellvertreter, ihr Mittler geht jetzt in die Gegenwart Gottes und tut Sühnung für die Sünden des Volkes. Und das macht mich so traurig, liebe Geschwister. Ich komme so viel in Gemeinden herum. Da trifft man sich sonntags morgens zum Brechen des Brotes. Und heute Morgen haben wir das nochmal gelesen. Heute Morgen haben wir gelesen, dass der Herr Jesus sich mit Sehnsucht gesehnt hat. Das ist eine Verdoppelung. Das unterstreicht mit einer doppelten Unterstreichungslinie die Bedeutung von dessen, dass der Herr Jesus hier sich mit Sehnsucht gesehnt hat, noch einmal mit den Jüngern zusammen zu sein. Und bei dieser Gelegenheit setzte er dann dieses Gedächtnismahl ein. Und ich komme in Gemeinden, und da sind nur 20 oder 30% von denen, die zur Gemeinde gehören, zum Gedächtnismahl zusammen. Und dann zur Predigt sind dann 3-mal so viel da. Ja Leute, das kann doch nicht normal sein, oder? Das Volk Israel stand damals vor ihren Zelten, weil sie wussten, was da passiert. Da hat keiner im Bett gelegen. Und wenn ich das dann in unserer Versammlung oder in anderen Versammlungen andeute, dann kommen dann Leute, alle möglichen Leute zu mir und geben mir alle möglichen Erklärungen, warum sie nicht da sein konnten. Ich kann doch nur sagen, gib nicht mir die Erklärung. Frage dich vor dem Herrn, ob das vor ihm Bestand hat. Er hat sich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe er leidet. Frage dich vor ihm, nicht vor mir. Nein, mir ist es nicht egal, wo die Heiligen sind. Mir ist es nicht egal. Aber mir braucht keine Rechenschaft abzugeben, versteht ihr? Vor dem Herrn müsst ihr stehen. Und hat diese Erklärung Bestand vor ihm? Und dann geht der hohe Priester mit diesem Blut in der Schale, geht dann hinein, vorbei am Brandopferaltar, dann geht er vorbei am Waschbecken, dann geht er in diese Hütte und vorbei am Schaubrottisch, auf der rechten Seite, auf der linken Seite der Leuchter, dann geht er vorbei und steht dann vor dem Räucheraltar und vor dem Scheidevorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Und da geht er durch, ins Allerheiligste hinein, mit der Schale, mit Blut. Und dort steht dann die Bundeslade, der Thron Gottes, kann ich mal sagen, ja? Das ist ein Bild des Thronsaales. Ich persönlich glaube, dass Jesaja, im Propheten Jesaja Kapitel 6, dass er an diesem Ort war, im Thronsaal Gottes, wo der Thron Gottes stand. Und hier bei der Bundeslade, Mose hat den Befehl gekriegt, alles genau so zu bauen, wie er es auf dem Berg als Muster gesehen hat, als Muster des Himmels. Und dort, sagt Gott zu Mose, dort zwischen den beiden Cherubim auf dem Deckel, die ihr Angesicht zur Mitte hin neigen, dort werde ich dir begegnen. Deswegen nennt man das auch das Zelt der Zusammenkunft. Nein, die Gemeinde ist nicht, weil es so schön ist, mit euch allen zusammen zu sein, so sehr wir das auch genießen. Nein, Gott trifft mit dem Volk Gottes zusammen, mit dem Mittler. Zelt der Zusammenkunft. Gott begegnet dem Menschen und er hat Vorkehrungen treffen müssen. Einmal im Jahr durfte er nur hinein und nicht einfach so, sondern Vorkehrungen mussten getroffen werden. Tiere mussten sterben, er konnte nicht ohne Blut dort hineingehen. Und dort nahm dann der hohe Priester mit seinem Finger von dem Blut und sprengte es an den Deckel. Das Blut der Versöhnung, schreibt uns der Hebräerbrief. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein. Und was das alles bedeutet, liebe Geschwister, können wir nachlesen im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Da wird es uns so deutlich, so schön beschrieben. Als der Herr Jesus starb, da starb er als das endgültige und als das vollkommene Opfer. Und er ging auch nicht in ein Heiligtum, was mit Händen gemacht worden ist, schreibt uns der Hebräerbrief, sagt uns der Hebräerbrief, sondern er ging durch die Himmel. Das heißt, genau wie der Hohepriester durch die verschiedenen Abteilungen des Hauses Gottes ging, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, so ist der Herr Jesus nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, sondern mit dem eigenen Blut durch die Himmel gegangen. Und hat dort auch nicht eine Erlösung erfunden, die ein Jahr hält, sondern hat dort eine ewige Erlösung erfunden. Und was mein Herz so richtig zusammenzieht, ist, wenn ich im Kapitel 5 im Hebräerbrief lese, dass der Herr Jesus, als er so durch die Himmel ging, von Gott begrüßt wurde als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Stellt euch vor, Gott der Allmächtige steht von seinem Thron auf und geht seinem Sohn entgegen, der mit seinem Blut kommt, um für dich Sühnung zu tun. Können wir da einfach wegbleiben und zu Hause einmal länger schlafen? Wenn das Volk Gottes zusammenkommt, das neutestamentliche Volk zusammenkommt, um sich an ihn zu erinnern? Na, wir haben da ein Lied heute Morgen gesungen, ich musste da so dran denken. Ja, irgendwas mit, komm und segne uns. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Nein, wir kommen morgens nicht zusammen, um gesegnet zu werden, liebe Geschwister. Sondern wir kommen zum Gedächtnismahl zusammen, weil wir gesegnet sind. Als Kinder Gottes. Und wir werden nach Hause gehen, wenn wir ihm die Ehre geben. Wir werden nach Hause gehen und werden sagen, ich bin gesegnet worden. Ich bin gesegnet worden, weil ich in seiner Gegenwart war. Und wenn du zu Hause bleibst, du versäumst etwas. Dir entgeht etwas ganz Wertvolles. Gott hat heute noch Sehnsucht, mit den Seinen zusammen zu sein, damit wir uns an ihn erinnern können. Ein Bruder hat gebetet, wir sind so vergesslich. Wir danken dir dafür, dass du uns solche Zeichen hinterlässt, an denen wir uns immer wieder erinnern dürfen, was du getan hast damals. In Erfüllung dieser alttestamentlichen Bilder, als der Priester nämlich damals vor 2000 Jahren, liebe Geschwister, um 3 Uhr nachmittags in Jerusalem das Passamahl opferte, da gab das Lamm Gottes auf Golgatha sein Leben hin zur Vergebung der Sünden. Sein vergossenes Blut öffnete den Weg ins Allerheiligste. Als er seinen letzten Atemzug am Kreuz tat, da zerriss dieser Scheidevorhang von oben nach unten. Und der Weg in die Gegenwart Gottes war frei für jeden, der kommen will und das Wasser des Lebens nehmen will umsonst. Alle Opfer im Alten Testament waren eigentlich nur eine Vorbereitung des Volkes Gottes auf den Augenblick, wo Johannes der Täufer auf den Herrn Jesus zeigte, als er zu ihm kam und ausrief, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, hat er das endgültige Opfer gebracht. Durch sein vergossenes Blut wurden alle unsere Sünden ein für allemal weggenommen. Warum das Blut? Das werde ich oft gefragt. Warum denn das Blut? Ja, ich kann es euch sagen, weil Gott das Blut gefordert hat als Zahlungsmittel. Weil die Bibel belehrt uns im Alten Testament, dass im Blut die Seele ist oder das Leben ist. Und Gott hat es gefordert, das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Im dritten Buch Mose Kapitel 17 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele oder das Leben in ihm. Das Opfer des Herrn Jesus ist vollbracht. Und Gott hat dieses Opfer seines Sohnes angenommen. Und er hat ihn aus den Toten auferweckt. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, weil er den Preis bezahlt hat und den Auftrag ausgeführt hat. Tetelestai, es ist vollbracht. Das war das Zweite, was der Herr vollendet hat. Das Dritte, was er vollendet hat, Satan war besiegt am Kreuz, als er diesen Schrei ausstieß. Ja, wir wissen alle aus eigener Erfahrung, liebe Freunde, dass der Satan immer noch eine gewisse Macht hat. Ja, aber er ist ein besiegter Feind. Er dachte zwar, dass das Kreuz sein Sieg werde, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Wir lesen, glaube ich, im 1. Korinther 2, so, ich glaube, in der Größenordnung dürfte es sein, dass wenn der Fürst dieser Welt gewusst hätte, was da wirklich passiert, hätte er ihn nicht ans Kreuz gebracht. Im Johannes 12 lesen wir, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Und der Hebräerbrief schreibt in Kapitel 2, Jesus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und der Apostel Johannes, der bringt es auf einen Punkt. In seinem ersten Brief, in Kapitel 3, da schreibt er, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Liebe Geschwister, der Teufel ist zwar besiegt, aber wir wissen das, er greift besonders gerne die Gläubigen massiv an. Wir wissen das. Da ist ein Vater, der mit seiner kleinen Tochter in seinem Auto im Sommer durch die Landschaft fährt. Fenster sind zu, weil es so warm draußen ist. Der Wind soll nicht da rein. Und auf einmal hören sie ein ganz lautes Brummen im Auto. Und das Mädchen guckt sich vor Schreck um und sieht da eine dicke Biene. Und das Mädchen schreit auf vor Angst, weil sie weiß, sie ist so 7 oder 8 Jahre alt, sie weiß, dass sie sehr allergisch gegen Bienenstich ist. Und der Vater weiß es auch. Das ist für dieses Mädchen sogar tödlich, wenn sie unter Umständen an der falschen Stelle gestochen wird. Und der Vater greift beim Fahren, greift er so nach hinten und hält die Hand so offen. Und die Biene setzt sich genau auf seine Hand. Und der Vater schließt die Hand. Und er hält die Hand einige Zeit zu. Und dann öffnet er sie und dann fliegt die Biene sofort wieder raus und brummt laut und das Kind schreit wieder vor Angst aus. Und dann sagt der Vater zu ihr, du brauchst keine Angst mehr zu haben, Liebes. Sie kann dir nichts mehr tun. Der Stachel sitzt in meiner Hand. Sie kann zwar noch versuchen, dir Angst zu machen, aber sie kann dir nichts mehr tun. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist ein so treffendes, schönes Bild für das, was der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat. Satan schlug seinen Stachel in die Hände und in die Füße des Heilandes und in seine Seite. Und weil der Herr Jesus stillgehalten hat, wurde die Macht Satans besiegt. Kolosserbrief Kapitel 2, da lesen wir, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie am Kreuz. Ja, das hat der Herr Jesus am Kreuz vollbracht. Und im 1. Korintherbrief Kapitel 15 heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist Totenreich? Wo ist dein Sieg? Der Herr Jesus hat den Preis bezahlt und Satan wurde besiegt. Tetelestai, es ist vollbracht. Das Vierte, was ich euch nennen möchte, was der Herr Jesus vollendet hat, war sein Erlösungswerk. Er hat sein Erlösungswerk vollendet. Wisst ihr, durch das, was er am Kreuz getan hat, haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Der Vorhang ist zerrissen und es gibt nichts mehr, was getan werden muss. Es muss nichts hinzugefügt werden. Er hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Für deine Sünden. Er hat den Preis bezahlt für meine Sünden. Und heute lädt er jeden Menschen ein. Jeden Menschen. Oh nein, der Herr Jesus zwingt niemanden, zu ihm zu kommen. Weil dazu respektiert er zu sehr die Persönlichkeit des Einzelnen. Er bittet immer nur. Und das ist für mich so ein gewaltiges Wunder, liebe Geschwister, dass Gott sich erniedrigt als Schöpfer des Universums. Der Herr Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben. Nein, er kommt so niedrig zu dir herab und sagt, ich bitte dich. Und er gibt uns Christen den Auftrag, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch doch versöhnen. Oh, er hätte alle Mittel, dich zu zwingen, auf deine Knie zu zwingen. Nein, er tut es nicht. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mir auftust, dann komme ich zu dir herein. Aber es gibt einen, der bricht mit Gewalt ins Haus ein. Auch davon redet die Bibel. Der Böse, der Starke, der verschafft sich mit Gewalt Zugang zu dir, zu deinem Herzen, zu deinen Gedanken, was immer du da mit dir machen lässt. Aber der Herr